Ich werde jetzt was zum europäischen Haftbefehl erzählen. Ich habe es versucht, möglichst wenig mit juristischen Formeln, Terminologie und Paragraphen zu spicken. Ich werde zunächst mal ganz kurz was dazu erzählen, was ist überhaupt der europäische Haftbefehl, dann zum Verfahren, also Ablauf, Regelungsinhalt, was sind die Besonderheiten, was sind Probleme, dann zu einer möglichen Kritik daran und im Anschluss vielleicht auch ganz zum Schluss der Veranstaltung eben gerne, wie können wir darauf reagieren, was sind unsere Handlungsmöglichkeiten beziehungsweise eben eine Diskussion über das Thema. Was ist der europäische Haftbefehl? Letztendlich gibt es den seit 2002. Im Zuge von 9/11 wurde der etabliert. Aber auch schon davor gab es natürlich Interesse an grenzübergreifender Strafverfolgung. Die war, wie schon Matthias gesagt hat, dann geregelt über bilaterale Abkommen, völkerrechtliche Verträge. Das war für die Staaten häufig extrem mühselig. Es gab politische Verwicklungen darin. Die diplomatische Ebene war eingeschaltet. Und gerade auf dem Gebiet von politischer Strafverfolgung hat es öfter mal gehakt und es hat nicht so funktioniert, wie Sie sich vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz, oder das hat auch den Hintergrund, dass vor Europa, sage ich mal, die Fragen der Auslieferung geprägt waren, auch vom Interesse der Nationalstaaten, ihre eigenen Rechtsräume zu schützen, auch ihre eigenen Bürger zu schützen und sich eher abzugrenzen von den anderen Nationalstaaten. In dem Zusammenhang möchte ich kurz ein paar wichtige Grundsätze des klassischen Auslieferungsverfahrens skizzieren. Das ist einmal die Frage der Spezialität. Das bedeutet, dass wenn es zu einer Auslieferung kam, die betroffene Person in dem anderen Staat auch nur verfolgt werden durfte aufgrund des Delikts, weswegen sie ausgeliefert wurde. Ja, also es durfte nicht darüber hinaus wegen anderen Taten verfolgt werden. Voraussetzung war, dass die Tat, wegen der verfolgt wurde, in beiden Ländern strafbar war. Das bedeutet, eine Auslieferung war nur möglich, wenn die Tat zum Beispiel in Deutschland strafbar war und auch in Frankreich, wenn dahin ausgeliefert wurde. Es war die Voraussetzung der Gegenseitigkeit. Das heißt, ein Land hat nur dann ausgeliefert, wenn es auch davon ausgegangen ist, dass das andere Land genauso ausliefern würde. Da kann man sich schon vorstellen, dass es da zu einigen Querelen kommt. Da ist dann die Frage, ja, behandelt ihr uns genauso, wie wir euch behandeln und andersrum? Es gab grundsätzlich keine Auslieferung wegen politischer Straftaten oder wenn die Gefahr bestand, dass die Person politisch verfolgt wurde in dem anderen Land. Und es gab keine Auslieferung der eigenen Staatsangehörigen. Das ist auch im Grundgesetz geregelt in Artikel 16 Absatz 2. Im Zuge der Europäisierung, das kennt man ja, Abbau der Grenzen, einheitlicher Wirtschaftsraum, gab es immer mehr Fälle, die grenzübergreifend waren, wo dann eben auch Interesse entstanden ist, tatsächlich effektiv europaweit die Menschen zu verfolgen wegen etwaigen Straftaten. Und dann eben im Zuge von 9/11 kam noch das Grundrecht, das sogenannte Grundrecht auf Sicherheit dazu. Und das hat man dann beim Schopfe gepackt, auch diese Stimmung, und hat eben den Rahmenbeschluss erlassen, also die EU hat den Rahmenbeschluss erlassen zum europäischen Haftbefehl. Darin ist, so sagt man, ein wesentlicher Paradigmenwechsel zu erkennen, nämlich der, dass eben weg von dieser Idee jeder Nationalstaat für sich und möglichster Schutz des eigenen Rechtsraums hin zu einem Grundsatz der wechselseitigen Anerkennung. Und das ist tatsächlich für die Strafrechtspflege relativ besonders, dass man eben sagt, alle Entscheidungen, die in den anderen europäischen Staaten ergehen, akzeptieren wir und führen wir aus. So, das ist erstmal so ein Grundgedanke, auf dem eben auch der europäische Strafbefehl beruht. Beim europäischen Strafbefehl an sich kann man sagen, dass dieser Begriff eigentlich etwas irreleitend ist. Es handelt sich nämlich nicht um einen europäischen Strafbefehl in dem Sinne, dass eine europäische Behörde einen Strafbefehl erlässt, sondern es geht eigentlich nur um die Vollstreckung nationaler Strafbefehle europaweit. Ja? Also es geht mehr um eine eben effiziente Durchsetzung nationaler Strafverfolgungsinteressen, die sich dann natürlich häufig eben überschneiden, auch mit europäischen Interessen. Federführend sind dabei die Staatsanwaltschaften, das heißt, es sind tatsächlich Verfahren, die von Behörde zu Behörde laufen sollen. Gerichte werden zwar beteiligt, soweit es notwendig ist, aber sollen eher rausgehalten werden. Es gibt europäische Haftbefehle zum Zweck der Strafverfolgung. Das bedeutet eben Ermittlungsverfahren und zur Sicherung des Ermittlungsverfahrens. Und es gibt europäische Haftbefehle zum Zweck der Strafvollstreckung. Das bedeutet, wenn es schon ein Urteil gibt und man dann in den Knast muss und sich nicht stellt freiwillig, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, über den europäischen Haftbefehl diese Person festzusetzen. Ich werde mich heute nur auf den europäischen Haftbefehl zur Strafverfolgung beschränken, weil es, denke ich, sonst etwas den Rahmen sprengt. Die Umsetzung des europäischen Haftbefehls in Deutschland ist im IRG erfolgt. Das heißt, das ist das internationale Rechtshilfegesetz. Das ist ein absolutes Paragraphenungetüm, in dem man sich nur schwer auskennt. Und ja, was dann angewandt werden soll, wobei auch selbst Staatsanwaltschaften, Gerichte und eben Anwältinnen Schwierigkeiten haben, da durchzublicken und natürlich die Betroffenen erst recht. Es gibt noch ein Merkmal, was zusätzlich erfüllt werden muss, also zu diesem Katalog, nämlich dass die Tat jeweils in der Mindeststrafe, in der Höchststrafe von mindestens 3 Jahren bestraft wird. Das heißt, die Tat, wenn du einen Strafrahmen hast von Geldstrafe bis 3 Jahre zum Beispiel, dann ist es möglich, wenn jetzt die Höchststrafe nur 2 Jahre wäre, dann würde das wieder nicht greifen. Aber das sind jetzt so juristische Feinheiten, die habe ich jetzt insgesamt. Ich habe jetzt nicht sozusagen alle Tatbestandsmerkmale im Einzelnen ausbuchstabiert, einfach auch Sachen weggelassen, weil das dann zu kleinteilig wird. Vielleicht hier noch eine kurze Übersicht darüber, wie viele Haftbefehle, europäische Haftbefehle ausgestellt und dann auch vollstreckt werden. Also man sieht, dass es tatsächlich enorm ansteigt. Also 2005 waren es noch 6.894 ausgestellt und 836 vollstreckt und 2015 sind es dann schon 16.144, die ausgestellt wurden und 5.304, die vollstreckt wurden. Ich kann das auch so aus meiner Praxis bestätigen, mittlerweile wird wegen jedem Scheiß ein europäischer Haftbefehl ausgestellt. Also auch wenn es um 3 Gramm irgendwie von irgendeinem Betäubungsmittel geht, wird ein europäischer Haftbefehl ausgestellt und dann dieses ganze Verfahren in Gang gesetzt. Die Länder bedienen sich dem sehr gerne und häufig. Dann komme ich jetzt zum Verfahren. Also die Frage, wie kommt so ein Verfahren in Gang und was passiert mit den Betroffenen? Es geht los. Ich habe hier einen kleinen Fall. Also Paula wird beschuldigt, in Rom eine Bank ausgeraubt zu haben. Sie ist jedoch für die italienischen Ermittlungsbehörden nicht erreichbar, da sie sich in Berlin aufhält. So, Italien leitet ein Ermittlungsverfahren ein und wird Paula nicht habhaft oder kriegt es nicht hin, die festzusetzen. Also stellen sie sie ins Schengener Informationssystem ein, erlassen den europäischen Haftbefehl. Und dann läuft es so, die deutschen Behörden kriegen das mit, eben indem sie auf diese Systeme zugreifen. Paula wird unter Umständen irgendwo kontrolliert und festgenommen. Es ist nicht zwangsläufig so, dass die Person tatsächlich auch festgenommen, also festgehalten wird. Das ist nur der Fall, wenn auch tatsächlich ein Auslieferungshaftbefehl besteht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass sich die Person bis zur Auslieferung auf freiem Fuß sozusagen befindet. Aber ich würde mich jetzt mal an den, zumindest in meiner Praxis, an den häufigeren Fall halten, und zwar, dass die Person dann tatsächlich sich auch in Haft befindet. Wenn sich die Person in Haft befindet, muss sie innerhalb von einem Tag einem Richter beim Amtsgericht vorgeführt werden. Da soll dann eine Anhörung stattfinden. Das ist tatsächlich die einzige Anhörung in diesem ganzen Verfahren, also die einzige Möglichkeit, in der Regel mündlich vorzutragen. Das heißt, die Person, also wenn jetzt Paula zum Beispiel aus Spanien kommt, ja, wird dann einem deutschen Amtsrichter vorgesetzt und dann wird dann eben Personalien abgefragt und da hat sie dann die Möglichkeit, Einwendungen vorzubringen. Das Ganze ist relativ absurd, weil oft eben die Amtsrichter nicht wissen, was sie da tun. Die Betroffene weiß nicht, was sie da tun. Häufig ist kein Anwalt dabei. Das heißt, das Ganze ist eigentlich bloße Förmelei. Ja? Was dabei ganz wichtig ist, auch wenn ihr selbst hoffentlich nicht, aber betroffen sein solltet, die Frage, wird einer vereinfachten Auslieferung zugestimmt? Das ist eine Frage, die dort erörtert wird, wenn man da zustimmt. Dann stimmt man dem vereinfachten Auslieferungsverfahren zu. Das heißt, selbst die wenigen Voraussetzungen, die ansonsten vorgesehen sind, werden gestrichen und man wird quasi direkt ins Flugzeug und ab die Post. Und dann geht es alles ganz schnell und das kann man auch nicht, diese Zustimmung kann man auch nicht widerrufen. Das heißt, man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man der vereinfachten Auslieferung nicht zustimmt, vorausgesetzt, man möchte nicht ausgeliefert werden. Es sind ja auch Fälle denkbar, in denen man vielleicht ausgeliefert werden möchte. Aber wenn man das nicht möchte, dann darf man da auf gar keinen Fall zustimmen. Dann gibt es natürlich, oder das heißt natürlich, gibt es auch einige Rechte, die der oder die Betroffene dann hat. Das eine ist der Recht auf einen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin und das andere ist das Recht, sich einen Anwalt oder eine Anwältin zu nehmen. Wobei hier das Problem ist, dass die Finanzierung des Anwalts oder der Anwältin sehr dürftig geregelt ist. Beiordnung, das heißt Finanzierung durch den Staat, gibt es zumindest hier in Berlin immer noch in der Regel nicht. Das Kammergericht, was zuständig ist, ist das die höchste Instanz in Berlin, sagt, es kann auch der Betroffene selbst regeln, wo man sich tatsächlich fragt, wie das funktionieren soll. Aber ja, das zeigt so ein bisschen den Umgang damit. Der Umgang damit ist, das ist alles nur vorgeschaltet. Das wirkliche Strafverfahren passiert doch dann in dem jeweilig anderen Nationalstaat. Das heißt, wo ist das Problem? So ungefähr sollen sie doch schnell zustimmen, soll das alles schnell funktionieren und dann kommen sie schon, was weiß ich jetzt zum Beispiel in Italien zu ihrem Recht. Also das ist so ein bisschen noch der Umgang, der da herrscht. Und insofern ist das mit dem, also würde ich natürlich immer empfehlen, besteht auf einen Anwalt oder eine Anwältin, aber Voraussetzung ist halt, dass ihr dann auch solidarische Anwältinnen kennt, die das unter Umständen dann übernehmen, beziehungsweise dass ihr das privat finanzieren könnt oder dass es vielleicht dann doch durchgesetzt wird, dass es eine Beiordnung gibt. Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang ist, dass man eigentlich ja zwei Anwältinnen bräuchte. Das heißt, man braucht eine eigentlich vor Ort und eine in dem anderen Staat, weil das Strafverfahren läuft ja eigentlich dann hier zum Beispiel bei Paula in Italien. Das heißt, ich als deutsche Anwältin kann sie gar nicht vernünftig beraten über das, was sie in Italien erwartet. Das ist aber überhaupt nicht vorgesehen. Das heißt, eigentlich muss man dann in dieser kurzen Zeit versuchen, irgendwie auch noch eine Anwältin in Italien zu organisieren, die dann zum Beispiel dort auch in die Akten gucken kann und da ja Kontakt herzustellen. Da kriegt man bei all dem keine Hilfe. Wenn dann die Anhörung vorbei ist vom Amtsgericht, dann beantragt die Staatsanwaltschaft die Zulassung der Auslieferung beim Oberlandesgericht, das heißt hier beim Kammergericht. Da muss dann die Betroffene angehört werden. Das ist alles schriftlich. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man vortragen kann. Das heißt, wo dann die Anwältin oder im Zweifel die Betroffene selbst schriftlich Einwendungen geltend machen kann. Und dann kommt es eben zur Zulässigkeitsentscheidung durch das Kammergericht jetzt in Berlin oder durch das Oberlandesgericht in anderen Bundesländern. Hier erfolgt grundsätzlich keine Prüfung des Tatverdachts. Also es wird hier in Berlin, wenn jetzt Italien sagt, wir möchten eben Paula ausgeliefert kriegen wegen Raubes, wird gar nicht geprüft, ob da irgendwas dran ist an dem Verdacht. Ich kann es als Anwältin in der Regel auch schwer überprüfen, weil ich eben die Akten nicht habe. Ich habe nur die Akten hier des deutschen Verfahrens, das heißt die Auslieferungsakten, das heißt ich habe den europäischen Haftbefehl da drin, unter Umständen Fahndungsmaßnahmen, aber eben keine Informationen darüber, ob das irgendwie stichhaltig ist. Nur in wirklich extremen Ausnahmefällen kann man da einhaken, wie zum Beispiel, wenn es offensichtlich verjährt ist. Sowas sind so Punkte, da kann man dann vielleicht auch mal was vortragen, aber in der Regel gilt keine Prüfung des Tatverdachts im Auslieferungsverfahren. Gibt die Möglichkeit, auch beim Kammergericht eine mündliche Verhandlung zu beantragen. Das wird in der Regel nicht für notwendig erachtet, weil es gab ja schon die Anhörung beim Amtsgericht. Also das ist wirklich auch so eine Absurdität eigentlich. Und man kann auch Zeugen beantragen, das mache ich auch, aber ich habe noch nicht erlebt, dass sie gehört wurden. Also so, und darüber hinaus gibt es jetzt eben noch Besonderheiten des europäischen Haftbefehls. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, was sozusagen die Grundsätze sind im Auslieferungsverfahren zwischen Staaten. Das war die Spezialität, die Gegenseitigkeit, die keine Auslieferung von Staatsangehörigen. Grundsatz Spezialität, beiderseitige Strafbarkeit, Gegenseitigkeit und keine Auslieferung wegen politischer Strafverfolgung. All diese Grundsätze werden durch den europäischen Haftbefehl beschnitten. Es ist so, dass der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung Grund ganz wegfällt. Das heißt, man muss nicht mehr prüfen, würde jetzt Frankreich auch ausliefern, sondern das ist vorausgesetzt, der Grundsatz gilt, Auslieferung ist zulässig. Die Frage der Spezialität ist ebenfalls eingeschränkt, genauso wie die Frage der beiderseitigen Strafbarkeit. Das ist Thema gewesen bei diesem Fall Putsch de Mont. Da ist es jetzt so, dass es in diesem Rahmenbeschluss, EU-Rahmenbeschluss, einen Katalog gibt an Straftaten, wo eben die beiderseitige Strafbarkeit nicht mehr geprüft wird. Das sind dann so wirklich große Felder wie Korruption, wie Terrorismus, Vergewaltigung, Mord und etc. Das sind 30 Straftaten. Wenn eine von denen einschlägig ist, guckt das Kammergericht sich nicht mehr an, ob das hier in Deutschland auch strafbar ist. Bei Puigdemont war es so, die Besonderheit, dass sie die spanischen Behörden angefragt haben, die Auslieferung, einmal aufgrund von Rebellion und einmal aufgrund von Korruption. Rebellion ist tatsächlich in diesem Katalog von den 30 Straftaten nicht drin. Das heißt, da hat das OLG, also das Oberlandesgericht Schleswig, geprüft, gibt es den Tatbestand der Rebellion auch in Deutschland. Das haben sie abgelehnt. Das heißt, deswegen kann keine Auslieferung erfolgen. Aber es gibt eben noch den Vorwurf der Korruption. Und der ist wiederum in diesem Katalog der Straftaten enthalten. Das heißt, deswegen, das müssen Sie noch nicht mal prüfen, können Sie die Auslieferung bejahen. Und das haben Sie ja letztendlich dann auch getan. Eine weitere Besonderheit innerhalb Europas aufgrund des europäischen Haftbefehls ist, dass grundsätzlich auch die Auslieferung eigener Staatsangehöriger möglich ist. Voraussetzung ist dann nur, dass der andere Staat zusichert, dass dann für die Strafvollstreckung, das heißt, wenn dann diejenige Person im Knast landet oder in den Knast gehen muss, dass das in Deutschland passieren kann bei deutschen Staatsangehörigen. Aber ihr seht schon, es ist relativ wenig übrig geblieben, was überhaupt geprüft werden kann. Das heißt, es ist wirklich alles dafür getan, dass man einfach schnell das Ganze überall ein Häkchen dran setzen kann und das Verfahren beendet und die Auslieferung durchführt. Eigentlich bleibt nur noch zu prüfen, ob formelle Voraussetzungen vorliegen. Das ist was, was dann auch die Anwältin oder der Anwalt eben gründlich tun muss, weil da hat man tatsächlich noch Möglichkeiten, unter Umständen einzuhaken, wenn die dann ja Fristen verpeilen oder nicht alle Unterlagen vorbringen, dann hat man da die Möglichkeit einzuhaken. Dann gibt es noch so wirklich ganz fundamentale Grundsätze, wie zum Beispiel das Verbot der Doppelbestrafung. Das heißt, wenn jemand schon aufgrund einer Tat irgendwo in einem europäischen Land verurteilt wurde, dann darf sie nicht nochmal wegen derselben Tat verfolgt werden und dann ist auch die Auslieferung unzulässig. Ein weiterer Punkt ist, wenn die Person schuldunfähig war, das heißt, wenn sie in einem Zustand war, in einem psychischen oder körperlichen Zustand, dass sie ihr keinen Schuldvorwurf gemacht werden kann, dann ist eine Auslieferung auch unzulässig. Ein weiterer Punkt ist, ein anhängiges Strafverfahren im Inland. Das heißt, wenn hier schon Strafverfolgung läuft, in Deutschland zum Beispiel gegen Paula aufgrund des Raubes, dann ist die Auslieferung auch unzulässig nach Italien. Und der letzte Punkt, der so ein bisschen von Anwältinnen und Anwälten dann immer stark gemacht wird, ist der Punkt die Grenzen der Rechtshilfe. Das heißt, die Auslieferung ist unzulässig, wenn es gegen gegen Grundsätze der demokratischen Grundordnung verstößt. Das ist dann so das Einfallstor, wo man dann argumentieren kann mit Grundgesetz, Grundrechten, Europäischer Menschenrechtskonvention. Das erscheint immer erst so recht vielversprechend, weil man da viele Verstöße findet. Das sind dann so Fragen wie Folter, dass die Person Folter erwartet im anderen Land, dass es menschenunwürdige Haftbedingungen gibt, dass die Person von Suizid bedroht ist, was durchaus häufig vorkommt, aber leider sehr stiefmütterlich behandelt wird durch die Rechtsprechung. Hier ist ein Beispielsfall, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da letztes Jahr wurden zwei Basken ausgeliefert nach Spanien. Bei dem einen war es so, dass tatsächlich feststand und auch durch das Kammergericht nicht in Frage gestellt wurde, dass der gefoltert wurde in Untersuchungshaft in Spanien. Das wurde dann auch vorgetragen, eben, dass das sowohl gegen die deutsche als auch gegen die europäische Grundordnung verstößt. Und was macht das Kammergericht? Sagt, ja, das ist schon richtig, die Folter erkennen wir auch an. Allerdings kann sich der Mensch ja darauf verlassen, dass er dann in Spanien ein rechtsstaatliches Verfahren bekommt und sich dort gegen die eben aufgrund der Folter juristisch wehren kann. Daran merkt man die Absurdität. Also es geht einerseits, gehen Sie davon aus, Folter gibt es, und andererseits sagen Sie, ja, aber trotzdem gehen wir davon aus, dass es gleiche Mindeststandards gibt innerhalb der EU und deswegen wird dem ein rechtsstaatliches Verfahren gemacht und deswegen können wir trotzdem ausliefern. Und so läuft es halt in vielen Fällen. Gerne wird es dann auch über Zusicherungen geregelt. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel im Knast Folter erwartet, dann sagen Sie, okay, wir lassen uns von dem anderen Staat zusichern, dass er jetzt in einen anderen Knast kommt. Und dann ist es auch wieder okay. Also man hat da tatsächlich sehr wenig Einflussmöglichkeiten und wir beißen uns da so die Zähne aus. Das ist zum Teil auch ziemlich frustrierend, dass die Rechtspraxis da einfach sehr wenig Rechtsschutz hergibt. Wenn das Oberlandesgericht jetzt die Auslieferung für zulässig erklärt hat, dann wird die Auslieferung bewilligt durch die Staatsanwaltschaft. Das heißt, die Staatsanwaltschaft sagt, okay, wir liefern ihn aus und melden das an den anderen Staat. Dann muss innerhalb von 10 Tagen die Auslieferung durchgeführt werden. Das ist auch so ein Punkt, der für die betroffene Person extrem belastend ist, weil es einfach extrem intransparent ist. Man weiß nicht, wann das passiert. Die Person sitzt dann in Haft und wartet darauf, dass sie abgeholt wird. Und man kriegt überhaupt keine Informationen, auch als Anwälte nicht, wann sie kommen werden. Man ruft an bei der Staatsanwaltschaft und die vertrösten einen, behaupten, sie wüssten es selbst nicht. Es kam auch vor, wie bei den Basken, dass da tatsächlich einfach bewusst unwahre Angaben gemacht wurden. Und das heißt, die Person sitzt dann auf glühenden Kohlen, kann nicht mehr schlafen, weil sie die ganze Zeit damit rechnet, dass irgendwie die spanischen oder italienischen oder was auch immer Behörden kommen und sie abholen. So eine Transport von Land zu Land ist auch nicht besonders angenehm. Wenn es schnell gehen muss, kann es mit dem Flugzeug passieren, aber in der Regel passiert es mit Gefangenentransporten. Das heißt, man wird über einige Zeit durch Europa gekarrt, von Knast zu Knast. Und ich finde, das macht deutlich, was das eigentlich für ein Eingriff ist und wird eben, also dass es falsch ist, was suggeriert wird, dass das ja eben nur ein sozusagen Vorgeplänkel vor dem eigentlichen Strafverfahren ist und dass alles quasi im Verwaltungswege beziehungsweise zwischen Behörden schnell abgehandelt werden kann, sondern schon allein eben diese Auslieferungsprozedur ist natürlich ein wahnsinniger Eingriff. Man muss sich vorstellen, die Leute werden aus ihrem Umfeld gerissen, werden irgendwo hin transportiert, wo sie im Zweifel keine Verbindungen zu haben, wo sie noch keinen Anwalt oder eine Anwältin haben. Also das ist schon einfach eine massive psychische Belastung schon im Vorfeld und es ist eben als Anwältin schwer dagegen anzugehen, weil man selbst so relativ wenig weiß, beziehungsweise eigentlich müsste man jetzt Expertin dann für sämtliche 25 EU-Staaten sein und deren gesetzliche Regelungen, um die Mandantin ordentlich zu beraten zu können. Das bringt mich dann auch schon zur Kritik, die ich jetzt ja schon deutlich gemacht habe. Eine Kritik oder natürlich die wesentliche Kritik ist, dass über diese Vereinfachung des Auslieferungsverfahrens Beschuldigtenrechte massiv abgebaut wurden. Das ist wirklich schlechte Rechtsschutzmöglichkeiten gibt. Das ganze Verfahren soll innerhalb von 60 Tagen durchgeführt werden. Also das ist sozusagen die Vorgabe, die gesetzliche. Das heißt, man hat extrem wenig Zeit für wirklich durchaus komplexe Rechtsfragen und auch komplexe Sachverhalte. Es gibt nur eine Instanz, das heißt, ist eben das Kammergericht, was jetzt die oberste Instanz in Berlin ist, entscheidet über die Zulässigkeit. Darüber ist nichts mehr, außer das Bundesverfassungsgericht. Wenn man beim Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde einreicht, dann kriegt man in der Regel einen Satz zurück. Und dann hat man noch die Europäische Menschenrechtsbeschwerde. Aber das ist auf jeden Fall nichts, womit man dann in dieser kurzen Zeit effektiv arbeiten kann. Dazu kommt eben noch, dass die anwaltliche Bezahlung letztendlich nicht gesichert ist. Selbst wenn man eine Beiordnung bekommt, ist es so, dass die Bezahlung relativ dürftig ist. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber es sind, glaube ich, so um die 400 Euro, die man für das gesamte Verfahren, damit kann man natürlich eigentlich nicht das abarbeiten, was man eigentlich für dieses Verfahren bräuchte. Darüber hinaus ist es so, dass eben mittlerweile oder dadurch die politische Strafverfolgung der Nationalstaat unterstützt wird. Das ist nämlich auch ein Punkt, das glaube ich, hatte ich vorhin nicht gesagt, der wesentlich ist, dass bei der Zulässigkeitsprüfung eben nicht mehr, also kein Ausschlusskriterium mehr ist, die politische, dass es eine politische Tat ist, während es eben früher so war, dass grundsätzlich wegen politischer Taten nicht ausgeliefert wurde, ist das mittlerweile ausgeschlossen. Es gibt zwar die Möglichkeit immer noch zu sagen, der oder diejenige wird politisch verfolgt, aber auch da kann man sich vorstellen, wie dann argumentiert wird. Also zum Beispiel bei den Basken war das auch kein Hinderungsgrund. Ja, selbst ich glaube, die haben sogar einen Asylantrag hier gestellt, aber das hat die Auslieferung eben auch nicht gehindert. Insofern ist es so, dass mittlerweile eigentlich unhinterfragt auch politische Verfahren der jeweiligen Nationalstaaten unterstützt werden durch die Auslieferung der Beschuldigten. Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt ist eben diese Fiktion der einheitlichen EU-Standards. Es wird gesagt, das ist ja eigentlich Grundlage des ganzen Verfahrens, dass gesagt wird, eigentlich ist es egal, ob die Person in Italien, Deutschland, Frankreich oder sonst irgendwo anders in der EU verurteilt oder verfolgt wird, weil wir haben ja überall die gleichen Standards. Das trifft natürlich nicht zu. Ja? Also es macht eben doch einen Unterschied, was die Haftbedingungen angeht und natürlich auch eben, was ich schon sagte, wie man sich so in dem Rechtssystem auskennt. Also für die betroffene Person ist es einfach ein Unterschied. Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil man da als Anwältin in so eine nationale Argumentationslinie reinfällt, weil gerade über diese Frage des Grundgesetzes und der EMRK fängt man dann eben an zu argumentieren. Hier in Deutschland sind die Haftbedingungen ja so viel besser und hier in Deutschland haben wir eben einen Rechtsstaat im Gegensatz zu Italien, wo das eben so und so ist. Und das ist, denke ich, auch so ein typisches Problem im Rahmen der Europäisierung, dass man, wenn man eigentlich gegen diese europäischen, ja, gegen die europäische Rechtsetzung und gegen die Europäisierung argumentiert, sehr schnell in so ein nationales Argumentationsmuster verfällt. Wir machen das natürlich, wenn es sozusagen unseren Mandanten dann im Interesse der Mandanten ist und ich denke, es trifft auch zu, aber es ist trotzdem, widerstrebt es einem oft. Also zum Beispiel ein Punkt ist Rumänien. Da, also ich war noch nie im Knast in Rumänien, aber das ist so ein Fall, wo dann auch das Kammergericht oder die OLGs sich denken, okay, Knast in Rumänien ist vielleicht nicht so schön wie in Deutschland. Das heißt, also das ist jetzt sehr flapsig gesagt, ne? Aber so, dass da dann anerkannt wird, dass es vielleicht ein Auslieferungshindernis sein könnte. Aber daran merkt man eben, was da auch für Vorurteile dann wirken. Also dass man darauf dann irgendwie aufspringen muss, auf dieses Argument, um für den eigenen Mandanten oder für die eigene Mandantin was zu erreichen. Ja, und als letztes vielleicht noch ein eher theoretisches Argument, dass durch dieses Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, das heißt eben diesen Mindeststandards, eigentlich auch Unterschiede zementiert werden, weil man die EU-Staaten gar nicht mehr sozusagen dazu auffordert, tatsächlich einen positiv einheitlichen Standard zu schaffen, sondern man bügelt einfach über die Unterschiede hinweg und zementiert dadurch die tatsächlichen Unterschiede und uneinheitlichen Standards. Jetzt könnte man überlegen, ob es schon Fragen gibt. Anschließend würde ich eigentlich gerne genau diskutieren, was man dagegen machen könnte. Es fällt einem natürlich sowas ein wie europäische Vernetzung im Hinblick auf Anwältinnen oder Anwälte oder auch im Hinblick auf Unterstützergruppen, ob man da irgendwie Netzwerke aufbauen kann. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch andere Ideen.